Ja, danke für das Gebet, das wir nicht vergessen wollen. Ihr könnt schon mal eure Bibeln zur Hand nehmen. Wir möchten im Titusbrief heute weitermachen. Uns mit den Versen 6, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8, wollen wir uns näher anschauen. Und in diesen Versen geht es speziell um die jüngeren Männer unter uns, wie wir uns verhalten sollten. Die Gliederung aus dem Text habe ich folgt. Es sind eigentlich Fragen, die ich heute an dir stellen möchte. Warum brauchen junge Männer eigentlich Ermahnung? Zu was werden junge Männer ermahnt? Und die letzte Frage: Bist du ein Vorbild? Und wir möchten Titus 2 lesen und vielleicht habt ihr die ersten 8 Verse noch so ein bisschen im Kopf, worum es ging, als es um die gesunde Lehre ging, als es um die alten Männer ging. Das letzte Mal haben wir uns über die Frauen, über die älteren Frauen, über die jungen Frauen, haben wir uns näher angeschaut. Und jetzt möchte ich ab Vers 6 lesen, wo Paulus an Titus schreibt: Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Was macht eine gesunde Gemeinde aus? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns schon länger oder haben uns schon von Anfang an beschäftigt, als wir mit dem Titusbrief angefangen haben. In dem ersten Kapitel haben wir gesehen, dass eine gesunde Gemeinde, das war so der Hauptpunkt vom ersten Kapitel, eine gesunde Gemeinde braucht eine gesunde Gemeindeleitung. Und wir haben die Charaktereigenschaften uns angeschaut, wie so ein Leiter ausschauen soll, was ihn kennzeichnen soll, wie er leben soll, zu Hause, aber auch in der Gemeinde und mit anderen. Nun schauen wir uns schon länger die Beziehungen innerhalb der Gemeinde an, also wie die älteren Männer sein sollen, wie die Frauen sich verhalten sollen. Und wir haben gesehen, dass ein wichtiger Punkt oder der wichtigste Punkt, wo alles beginnt, das war der Ursprung, die gesunde Lehre. Damit geht alles an, damit fängt alles an und da müssen wir uns alle unterordnen. Um die gesunde Lehre dreht sich alles. Nur wenn die gesunde Lehre dein Leben bestimmt, dann kannst du so leben, wie es hier steht. Und es geht darum, dass sich dein Leben von der Bibel bestimmt wird. Und das ist so ein Punkt, du musst dein Leben Gottes Wort unterordnen. Und das sagen wir immer so einfach, oder? Und es klingt auch so gut. Ja, ordne dein Leben dem Gottes Wort unter. Du musst ihm gehorsam sein, du musst dich danach halten. Aber das zu leben, ist doch oft viel, viel schwieriger, oder? Es ist leicht gesagt, aber schwer zu leben. Denn wie schaut es mit Nächstenliebe aus? Wir hatten gerade die Kindersegen. Wie schaut es mit Kindererziehung aus, die dich jeden Tag fordern? Und die Bibel sagt eindeutig, was Verika auch gerade gesagt hat, wie Kindererziehung ausschauen soll. Ordnest du dein Leben der Kindererziehung unter? Also dem Wort Gottes, dass deine Kindererziehung so ausschaut. Den anderen höher achten als uns selber. Ja, es klingt gut, wenn man sagt, aber es zu leben, es ist so schwer. Und deswegen wird Titus aufgefordert, von dieser gesunden Lehre zu sprechen, zu reden. Und zwar nicht nur von der Kanzel, nicht nur am Sonntag. Die gesunde Lehre, sie soll nicht nur am Sonntag geredet werden, sondern sie soll Einzug in unserem Leben halten. Sie soll jeden Tag, soll sie uns begleiten. Und deswegen müssen wir unsere Nahrung aus diesem Wort ziehen. Täglich darin leben. Und wir haben so ziemlich alle Altersgruppen schon durch. Fast jeder wurde schon angesprochen. Wir haben die alten Männer gesehen, die durch ihre Reife ein ganz wichtiger Baustein in der Gemeinde sind. Und ich möchte es noch einmal betonen, ich habe es das letzte Mal auch betont, Aber ich möchte es extra nochmal betonen, weil es in dieser heutigen Zeit wichtig ist, weil es so konträr gegen den Zeitgeist geht. Das Altsein hat in der Bibel einen extrem hohen Stellenwert. Und deswegen möchte ich auch aus den Sprüchen ein Vers vorlesen, wo das beschrieben wird. Sprüche 16, Vers 31. Graue Haare sind eine Krone der Ehre. Sie wird erlangt auf dem Weg der Gerechtigkeit. Die Bibel, und da gibt es ganz viele Bibelstellen, sie schätzt das Altsein als etwas Erstrebenswertes an. Und gerade im Alten Testament sehen wir, dass empfindliche Strafen für die verhängt werden, die die Alten verunehren. Und das sage ich jetzt ganz vorsichtig, aber Gott selber schließt sich selber im weitesten Sinne in diese Gruppe der Alten mit ein, wenn er sich in Daniel 7, Vers 9 als der Hochbetagte bezeichnet. Dann haben wir uns diesen, ich sag's mal, weiblichen Generationenvertrag angeschaut, wo die Älteren beschrieben werden, wie sie sich verhalten sollen und wie die Älteren dann die Jüngeren dazu anleiten sollen, auch zu einem vorbildlichen Leben zu kommen und sie eben zu einem Leben anzuleiten, was zu Gottes Ehre gereicht. Und nun gilt unsere komplette Aufmerksamkeit den jungen Männern, vielleicht mehr als dem einen oder anderen lieb ist. Und natürlich sind wir alle wieder aufgefordert, aufzupassen, was der Text zu sagen hat. Aber natürlich kann die ältere Generation sich jetzt ein bisschen entspannter zurücklehnen, ein bisschen entspannter zuhören. Aber eins ist doch sehr interessant an dem Text, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Die Frauen haben knapp 1,5 Verse Anordnungen. Beide Seiten, teilweise sehr hohe Standards, die dort gestellt werden. Wenn Paulus die Frauen, die älteren Frauen auffordert, sie sollen sich verhalten, wie sich's Heilige geziemt. Das ist doch ein sehr hoher Standard, der da gestellt wird. Dass die Frauen, die älteren Frauen, verhalten sich so, wie sich's Heiligen für Heilige geziemt. Und den jungen Frauen werden durch die Anleitungen der älteren Frauen immer 6 Eigenschaften zugeschrieben, an die sie sich halten sollen. Die teilweise auch sehr stark, sag ich mal, gegen die neue Natur, die wir bekommen haben, streitet. Und die alten Männer, sie haben ein Vers, aber immerhin mit 6 Eigenschaften, die sie durch ihre Reife zum Ausdruck bringen sollen. Und wenn wir jetzt nicht den Text gelesen hätten, dann würden wir denken, so, und jetzt sind die jungen Männer dran, oder? Jetzt mal so richtig klar Schiff machen, was sollen die jungen Männer? Und wir würden uns vorstellen, es sind ganz viele Anforderungen, weil junge Männer sind ja meistens nicht ganz so einfach zu handeln. Und vielleicht schwebt dir auch selber eine Liste vor, was alles so alles reinkommen müsste in diese Liste, oder? Umso erstaunlicher ist es, dass es nur ein Vers ist, und zwar mit einer einzigen Eigenschaft. Und diese Eigenschaft ist nicht mal was Besonderes. Eine Eigenschaft, dass die jungen Männer so leben sollen, wie die Heiligen, die vor ihnen gelebt haben. Nein, es ist eine Sache, die auch bei allen anderen drin steht, unter anderem. Und es ist einfach, besonnen zu sein. Das wirft natürlich die Frage auf, kann es sein, dass junge Männer vielleicht gar nicht so viele Anforderungen brauchen? Dass junge Männer von Natur aus einfach schon ein gutes Leben führen? Die Frauen haben ja eh immer ein bisschen mehr Anforderungen als die Männer. Wenn ihr euch den Epheserbrief anschaut, wenn ihr euch den ersten Petrusbrief anschaut, 1. Petrus Kapitel 3, wo 6 Verse lang ausführlich beschrieben wird, wie eine Frau sich verhalten soll. Und der Mann wird einfach nur aufgefordert, mit der Frau nachsichtig zu sein. Ist es dann so, dass der Mann durch sein Mannsein irgendwie bevorzugt ist und einfach ein besserer Mensch ist? Manche nicken, aber ich denke, nein. Und wenn wir ehrlich in unser Leben blicken, dann spiegelt es auch wieder, Und dazu müssen wir vielleicht einfach mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, außer den Titusbrief. In der Bibel sehen wir, was für eine Verantwortung der Mann hat, auch über die Frau. Und diese Verantwortung, sie ist nicht so leicht zu tragen. Und wenn wir über die jungen Männer, gerade über die jungen Männer reden, dann müssen wir bedenken, es gibt immerhin ein dickes Buch in der Bibel, was ausdrücklich an junge Männer geschrieben worden ist. Und das sind die Sprüche. Die Sprüche beginnen so: Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Rede verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der höre darauf und vermehre seine Kenntnis. Und wer verständig ist, eigne sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwerf nicht die Lehre deiner Mutter. Und dann sehen wir, wie fast in jedem Kapitel der Sohn angesprochen wird. Immer wieder taucht der Begriff auf, mein Sohn, höre. Und das sieht man auch, wovor dieser Sohn alles gewarnt wird. Vor der Ehebrecherin und so weiter. Und sogar dieses berühmte Kapitel 31, wo es um die tugendhafte Frau geht, sind eigentlich Ratschläge einer Mutter an ihren Sohn, wie man eine tugendhafte Frau findet. Natürlich können auch Frauen sich die Sprüche durchlesen, sollen sie, und Anweisungen für ihr Leben, als praktische Anweisung für ihr Leben hernehmen. Aber in erster Linie war es ein Buch eines Vaters, einer Mutter an ihren Sohn. Und deswegen sollten die jungen Männer das nicht zu leicht auf die Schulter nehmen, dass hier nur eine Anweisung drin steht, denn junge Männer brauchen Hilfe und brauchen Ermahnung. Und lass uns kurz klären vorab nochmal, wer ist eigentlich hier mit jung gemeint? Wir haben schon darüber geredet, als es über die älteren Männer ging und als es über die Frauen ging. Bis zu welchem Alter darf man sich jetzt angesprochen fühlen? Wobei, was für die Jungen gilt, gilt für die Alten ja erst recht. Das sollten dann die Alten schon längst erreicht haben. Und bei den letzten Predigten haben wir festgehalten, dass so circa bei 60 Jahren man eine vorsichtige Grenze ziehen kann. Manche sind vielleicht schon im Spätherbst ihrer Jugend, andere sind vielleicht gerade erst am Anfang. Und Paulus macht hier etwas bei den jungen Männern, das hat er vorher noch nicht gemacht. Auch wenn er es hätte machen können, denn alle jungen Männer werden hier nicht nur angesprochen, sondern sie werden ganz klar ermahnt. Er beginnt: Gleicherweise ermahne die jungen Männer. Und natürlich, wenn er gleicherweise schreibt, dann bezieht es irgendwie die anderen Gruppen mit ein. Er soll jeden ermahnen, außer die jungen Frauen. Die jungen Frauen sollen von den älteren Frauen angeleitet werden. Aber jeder braucht Ermahnung, das sollte uns klar sein. Aber ich denke, Paulus, er betont es hier bewusst so deutlich bei den jungen Männern. Ich denke, er hat sich die Ermahnung extra aufgehoben, bis er bei den jungen Männern gelandet ist. Denn sie brauchen umso mehr konstruktive Ermahnung. Aber natürlich auch Trost und Ermunterung. Dieser Text, er soll nicht dazu dienen, dass wir jetzt die ganze Zeit nur auf die jungen Männer, die meisten haben jetzt die Jugend im Blick, dass wir die ganze Zeit auf die jungen Männer rumhacken. Und das ist eine ganz wichtige Anforderung für junge Männer. Sei belehrbar, Lass dich belehren, sei belehrbar. Doch warum brauchen junge Männer eigentlich Ermahnung? Vielleicht sogar mehr als Ältere. Und ich möchte drei Punkte aufzählen, die ich für ziemlich wichtig halte. Und der erste Punkt ist, als junger Mann, vergiss nicht, deine Zeit ist begrenzt. Eine der Kernaussagen, die Mose im Psalm 90, Vers 12, im Psalm 90 macht, ist der Vers 12, wo drin steht, lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Ich denke, Mose war einer der Menschen, der die meisten Menschen beerdigt hatte auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land, wo eine komplette Generation ausgelöscht wurde durch die Hartherzigkeit ihrer Sünde. Und deswegen ist es richtig und weise, dass Mose das hier schreibt. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn du jung bist, bedenke, dass du eines Tages sterben wirst und dass du dann dein Leben, dass dein Leben dann gerichtet wird. Das Gericht auf dich wartet. Keiner von uns weiß, wie alt er wird. Vielleicht ist der Tod schon sehr nahe. Auch wenn du dich jetzt noch sehr stark fühlst, sehr gesund bist, dich sehr gesund fühlst. Aber das lehrt uns die Welt, es sterben nicht nur alte Menschen. Und doch leben wir meistens so, als wären wir sicher, dass wir überhaupt nicht sterben würden, oder? Wir sehen in der Bibel viele Väter, die ihre Kinder zu Grabe getragen haben. Ein David, Hiob hat 10 Kinder, musste er zu Grabe tragen. Adam, der erste Mensch, sein Sohn ist vor ihm gestorben. Und deswegen verschiebe die wichtigen Dinge nicht auf die Zukunft. Ich habe ein schönes Zitat gelesen, wo drin stand, den Teufel stört es nicht, wie geistlich deine Absichten sind, wie heilig deine Vorsätze sind, solange sie nur auf morgen gerichtet sind. Morgen kannst du geistliche Vorsätze haben, nur nicht heute. Aber geh kein Risiko ein, denn deine Seele steht auf dem Spiel. Wir alle müssen wiedergeboren werden, ob wir jung sind oder ob wir alt sind. Und noch ein zweites Zitat, das ein bisschen länger ist, wo die jungen Männer aufgefordert werden oder gewarnt werden. Ihr habt nicht viel Zeit, ihr jungen Männer. Euer Leben ist nur kurz, ein Schatten, ein Dunst, eine Geschichte, die schnell erzählt ist. Euer Körper ist nicht aus Eisen. Junge Männer straucheln und fallen, sagt Jesaja 40, Vers 30. Ihr könnt eure Gesundheit in einen Augenblick verlieren. Alles, was es braucht, ist ein Sturz, hohes Fieber, eine Lungenentzündung, ein Unfall und schon bald würden euch die Würmer fressen. Es liegt nur ein Schritt zwischen euch und dem Tod. Denn das Problem ist, und das wird uns so ein bisschen immer vermittelt, auch mit der Umgebung, in der wir uns aufhalten. Oft wird das Leben so als Videospiel gesehen, oder? Aber das Leben ist kein Videospiel. Man kann nicht sagen, oh, ich habe Level 2 verbockt, weißt du was, ich fange nochmal von vorne an. Das ist nicht so. Du hast nur ein Leben und deswegen lass dich belehren. Jetzt möchten wir nochmal an den Silvester zurückgehen und dort haben wir die zweite Aufforderung und die haben wir, oder die zweite, warum junge Männer Ermahnung brauchen. Und das haben wir uns Silvester ein bisschen detaillierter angeschaut aus dem Galaterbrief. Vergiss nicht, du erntest, was du säst. Die Jugend, teilweise auch die Kindheit, ist die Zeit, in der dein Charakter für das Erwachsenenalter gesät wird. Wir dürfen nicht denken, wir können in der Jugendzeit nach Belieben den Lüsten, Vergnügungen hinterherlaufen, so leben, wie wir wollen, diese Lüste ausdenken, diese Vergnügungen, und dann denken, wenn ich älter bin, dann werde ich mich schon irgendwann bekehren. Dann werde ich irgendwann schon so dienen, wie Gott es gefällt. Das ist Gott zu verspotten. Wir dürfen nicht denken, dass wir unsere besten Kräfte der Welt dem Teufel geben, aber anschließend dem Herrscher des Universums einfach mit dem Rest abspeisen, was an Kraft halt noch dann übrig ist, wenn wir älter sind. Die Konsequenzen für eine vergeudete Jugend ist meistens verheerend, auch wenn natürlich Gott gnädig ist. Natürlich ist es nie zu spät für echte Buße, aber die Bibel zeigt uns und warnt uns, dass echte Buße, späte echte Buße, sie ist selten und sie ist selten echt. Und deswegen fordere ich dich auf, säe auf das gute Feld, säe auf die Frucht des Geistes, schon im jungen Alter. Lass dich von Gott formen, in jungen Jahren. Denn die schlechten Gewohnheiten, die wir uns in den jungen Jahren angeeignet haben, sie werden immer schwerer abzulegen. Ein schönes Bild, was ich dazu gelesen habe, ist, ein Baum, wenn er klein ist, wenn er jung ist, dann kann diesen Baum ein kleines Kind umbiegen. Aber wenn dieser Baum zu einer ausgewachsenen Eiche geworden ist, dann kann er selbst von vielen starken Männern nicht bewegt werden. Und so ist es mit Gewohnheiten. Je älter wir sind, je älter wir werden, desto stärker werden sie. Und desto schwieriger wird es, diese Gewohnheiten abzulegen. Und der letzte wichtige Grund, warum junge Männer Ermahnung brauchen, ist, vergiss nicht, hüte dich vor Stolz. Stolz ist einer der Hauptgründe, warum junge Männer so dringend Ermahnung nötig haben. Denn junge Männer, da kann ich aus Erfahrung sprechen, wir denken doch oft, wir haben es drauf, oder? Man ist jung, da sind die Muskeln vielleicht ein bisschen schneller aufgebaut, bei mir jetzt nicht, aber bei anderen. Man sieht vielleicht noch ein bisschen frischer aus und man denkt, man hat das Leben doch gecheckt oder zumindest mehr als die Alten. Aber weil Stolz so eine große Gefahr ist, brauchen wir biblische, aufbauende und konstruktive Ermahnung, damit wir demütig werden und Gott die Ehre geben. Und deswegen sei nicht stolz auf deine Fähigkeiten, auf deine Kraft, auf dein Wissen, auf dein Aussehen. Sei nicht stolz auf das, was du alles besitzt, was du hast, was du kannst. Sondern seh auf den, der dir dies alles gegeben hat und preis ihn dafür. Und wir können uns als junge Männer und die anderen natürlich auch mit eingeschlossen die Frage stellen, nimmst du Ermahnung in deinem Leben an? Oder andersrum gefragt, suchst du eigentlich nach Ausrichtung, nach Unterweisung in deinem Leben, weil du weißt, dass du noch viel zu lernen hast? Belehrbar sein ist ein so wichtiger Charakterzug, eine Charaktereigenschaft. Wenn wir aufhören, uns ermahnen zu lassen, uns unterweisen zu lassen, dann werden wir hart und lassen uns nicht mehr verändern. Aber zu was sollen junge Männer eigentlich ermahnt werden? Wie wirst du als junger Mann geistlich reifen? Und Paulus sagt einfach nur diese Eigenschaft, und die haben wir bei den anderen auch schon gesehen, sei besonnen. Vers 6. Sei besonnen. Und das ist eine super wichtige Eigenschaft, die für alle Altersgruppen gilt und ausnahmslos für jedes Kind Gottes. Wir haben es schon angesprochen, aber weißt du noch, was es heißt, besonnen zu sein? Was ist eigentlich besonnen sein? Das ist ein Wort, das wir eigentlich nie verwenden. Und diese Folie da vorne, die haben wir uns schon angeschaut. Ganz einfach ausgedrückt bedeutet besonnen sein, deine Gedanken zu kontrollieren. Bedacht und überlegt zu handeln. Wir kennen es vielleicht als Selbstbeherrschung. Und wir kennen es ja von früher. Was haben deine Eltern immer gesagt, wenn du was angestellt hast? Hast du nicht nachgedacht? Und wir alle kennen doch heute noch das Problem, dass wir oft Dinge tun, ohne nachzudenken, was sich dann in deinem Wandel zeigt. Ein paar Beispiele vielleicht. Der Ehepartner, die Eltern, die Kinder, sie tun etwas, was mir nicht passt und ich lasse meinem Zorn einfach freien Lauf. Du siehst eine Werbung und willst es gleich haben, ohne darüber nachzudenken. Ich höre etwas und folge einfach, ohne zu prüfen, weil es sich so gut anfühlt. Man agiert mit der Lust und den Gefühlen einfach, ohne nachzudenken. Und kennst du das aus deinem Leben, aus deinem täglichen Leben? Wenn wir mal weitergehen, die besonnene Person denkt, bevor sie handelt. Und die Frage ist doch dann, was beherrscht dein Inneres, dass du Dinge schon wie automatisch tust? Wir sehen in den Sprüchen, die wir vorhin gelesen haben, in den Sprüchen 1, die ersten vier Verse, wir haben die ersten 8 Verse gelesen, aber gerade in den ersten 4 Versen, da sehen wir, dass Besonnenheit etwas damit zu tun hat, Weisheit zu erlangen, Ratschläge anzunehmen. Und das ist doch das, was die Sprüche so deutlich machen, oder? Eine unbesonnene, eine törichte Person, sie denkt nicht nach, bevor sie handelt, sondern sie folgt einfach ihren Lüsten und Begierden, auch wenn sie eigentlich weiß, dass es falsch ist. Und deswegen nochmal die Frage, was beherrscht dein Inneres, dein Herz, dein Denken, dass du handelst, wie du es tust? Was ist in deinem Inneren los, dass es dir manchmal so vorkommt, als würdest du die Dinge automatisch tun? Sind es Begierden? Ist es Mode? Ist es Geld? Sind es Menschen, denen du gefallen möchtest? Worüber denkst du die ganze Zeit nach? Lukas 6, Vers 45 wird uns gezeigt, worauf dein Herz, wovon dein Herz voll ist. Davon redet der Mund. Beziehungsweise, dass so lebst du, wie dein Herz voll ist. Und nur wenn du dich mit der gesunden Lehre beschäftigst, wirst du so ein Leben führen, wie Gott es gefällt. Und noch ein Beispiel aus den Sprüchen, wie sich Unbesonnenheit besonders in jungen Jahren zeigt. Und es zeigen uns die Sprüche durch Faulheit. Aber was ist Faulheit? Ist Faulheit einfach nur am Nichts zu tun? Denn man denkt immer, wenn man faul ist, dann tut man nichts. Aber nein, Faulheit ist nichts, nichts zu tun, denn man tut nie nichts. Faulheit im biblischen Sinne ist, man tut die falschen Dinge. Man tut die Dinge, die man nicht tun sollte, anstelle von denen, die man tun sollte. Und wenn man in sein Leben schaut, dann sieht man, dass wir ziemlich oft faul sind, oder? Aber Faulheit ist eine große Gefahr. Sie ist ein Türöffner für Sünde. Man verbrennt die Energie komplett sinnlos und ohne ewigen Wert. Was rät Paulus dem jungen Timotheus? In 2. Timotheus 2, Vers 22 wird gesagt, so flieh nun den jugendlichen Lüsten, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Paulus sagt, fliehe, nicht probier es aus. Fliehe, renn weg. Und was heißt wegzurennen? Ganz einfach ausgedrückt, Selbstbeherrschung. Man denkt nach und weiß, was falsch ist. Und man weiß, man muss wegrennen und tut es auch. Man lässt nicht seiner Lust einfach freien Lauf. Doch das geht nur, wenn du der Ermahnung dein Herz leihst und ihr folgst. Und nicht irgendeine Ermahnung, sondern der aus Gottes gutem Wort.
die der gesunden Lehre entspricht. Nur wenn das Wort Gottes Zentrum deines Lebens ist, kannst du wachsen. Und das führt uns zum dritten Punkt, wie junge Männer geistlich reifen können. Junge Männer müssen ein Vorbild werden. Titus wird hier in erster Linie aufgefordert, ein Vorbild zu sein und zu werden. Und das beschreibt, wenn er ein Vorbild werden soll, das beschreibt, dass Titus ein Muster, eine Formvorlage sein soll, aus der Kopien hergestellt werden. Gemeindeleiter sollen auch solche Vorbilder sein. Vorbilder für andere. Und Titus, er war ja sozusagen ein Gemeindeleiter und ein Junger noch dazu. Und alle Augen waren hier in Kreta auf Titus gerichtet und auf sein Leben gerichtet. Aber auch im Alten Testament finden wir so ein Vorbild, und das ist Esra. In Esra 7, Vers 10 wird uns das Vorbild von Esra gezeigt. Und dort lesen wir, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Hier, besonders an die jungen Männer, finden wir die biblische Reihenfolge eines Vorbildes. Man kann es vielleicht Esra-Prinzip nennen. Du musst es erst selber lernen, durch die Bibel, durch Bibellesen, durch Bibelstudium, durch Jüngerschaft. Dann musst du es selber ausleben und dann sollst du es auch andere lehren. Und hier, gerade hier, ist eine große Gefahr, wenn wir über Vorbilder reden und dass ein Vorbild ein Muster ist, an das sich die anderen halten. Denn wenn ein Muster, wenn das Vorbild, wenn es fehlerhaft ist, was passiert dann? Dann werden doch die Kopien auch fehlerhaft. Denn das Schlimmste ist, falsche Dinge übernehmen wir oft viel schneller als richtige, oder? Es ist genauso, Krankheit ist ansteckend, aber Gesundheit nicht, oder? Und deswegen die Frage an dich, welchen Menschen folgst du nach? Hebräer 13, Vers 7 sagt uns, dass wir auf unsere Führer schauen sollen, die uns im Wort gedient haben. Wir sollen ihr Leben anschauen. Und wenn wir dieses Leben als gut bewerten können anhand der Heiligen Schrift, dann sollen wir ihr diesem Vorbild folgen. Aber hast du geistliche Vorbilder in deinem Leben? Strebst du in deinem Leben danach, dass du eine Kopie davon wirst, dass du die guten Dinge abschaust von Vorbildern, von anderen Menschen, die dir vorgelebt werden? Und ja, natürlich, wir müssen sagen, alle menschlichen Vorbilder haben Fehler, haben Sünde, haben Makel. Und deswegen die Frage an dich, folgst du dem einen perfekten Vorbild, Jesus Christus? Führst du eine Jüngerschaftsbeziehung mit Jesus? Und wenn ja, wie schaut es praktisch in deinem Leben aus? Wir haben überall Vorbilder und wir werden ständig geprägt, besonders Kinder von ihren Eltern. Und denk daran, und das gilt für alle, ein gutes Leben ist die beste Art des Unterrichts. Und genau das ist der Wille Gottes für die Gemeinde. Sei ein Vorbild. Und das verlangt wirklich ganze Hingabe. Und es verlangt, dass wir belehrbar sind. Es verlangt, dass wir besonnen sind und Besonnenheit anstreben. Und wir müssen erst lernen, dann leben und dann lehren, indem wir ein Vorbild sind. Aber in was sollen wir ein Vorbild sein? In was sollte Titus ein Vorbild sein? In guter Werke. Und das sehen wir ganz oft bei Titus, dass es darum um den im Titusbrief geht. Und was wir niemals machen dürfen, ist, dass wir die guten Werke einfach über Bord schmeißen. Denk bloß nicht, weil wir hier sehr viel über Gnade reden und die Gnade zu Recht hochhalten, sie rühmen, sie loben, sie betonen, aber denk bloß nicht, dass wir jetzt einfach frei von dem Gesetz leben dürfen. So nach dem Motto, es ist egal, wie ich lebe. Wir müssen uns doch eh nicht an das Wort Gottes so genau gehorchen. Die Befehle, die in der Bibel, wir müssen ihnen gar nicht so genau folgen. Denn wir wollen ja nur aus der Gnade leben. Aber ich sage dir eins, das ist eine Lüge aus der Hölle. Denn gute Werke sind eines der Hauptgründe, warum wir errettet worden sind. Was hat Paulus den Irrlehrern an den Kopf geworfen im ersten Kapitel? In Titus 1, Vers 16. Als es um die Irrlehrer ging, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn, dass sie verabscheuenswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Und auch in den nächsten Wochen werden wir uns Titus 2, Vers 14 uns näher anschauen. Da geht es auch darum, der sich aber selbst für uns hingegeben hat, und da ist Jesus vorher gemeint, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zu besonderem Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Nur mal hier, um in diesem Kontext zu bleiben, und das müssen wir verstehen und das ist wichtig, und deswegen sage ich es zweimal, die Errettung ist nicht durch Werke, aber sie ist für Werke. Die Errettung, sie ist nicht durch Werke, du kannst nichts zu deiner Errettung hinzufügen, aber sie ist für Werke. Und auch Epheser 2, die Verse 8 bis 10, sagt Paulus, ist so deutlich an die Gemeinde der Epheser, wo er schreibt, wo er das alles nochmal zusammenbringt, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und diese Werke hat Gott zuvor bereitet, damit wir in diesen Werken wandeln sollen. Und wir sehen, ob es um unsere Errettung geht, ob es um die guten Werke geht, wir haben niemals die Möglichkeit, uns wegen irgendetwas zu rühmen, weil alles nur von Gott ist und ein Geschenk von Gott ist an uns. Wir sind in erster Linie nicht gerettet worden, um vor der Hölle zu fliehen, sondern um Gott die Ehre zu geben, weil er seinen Sohn gegeben hat, damit wir Leben haben. Gute Werke sind dafür da, damit wir Gott verherrlichen, befähigt durch den Heiligen Geist, denn wir können von uns aus nichts tun. Und deswegen ist es eben nicht egal, wie du lebst. Doch das geht nur, wenn wir belehrbar sind, wenn wir besonnen sind und wenn wir danach streben, ein gutes Vorbild zu sein. Und dann folgt eine Liste, worin du alles ein Vorbild sein sollst, mit dem Endziel, dass der Feind beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Und das ist genau das, was eigentlich die Welt braucht, oder? Die Welt braucht eigentlich Christen, die schlechte Vorbilder sind. Denn das beruhigt das Gewissen. Wenn die Christen schon so schlecht leben, dann können wir es doch erst recht, oder? Ihr Lieben, lasst mich mit den Worten schließen eines weisen Mannes, dem weisesten Mann, der auf dieser Erde gelebt hat. Er schreibt im Prediger 11, Vers 9, wieder speziell an die Jüngeren gerichtet: Freue dich nur in deiner Jugend. Also freu dich, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Natürlich immer in Besonnenheit, die Besonnenheit im Blick. Und doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Es wird hier nicht gesagt, sei nicht glücklich, sei nicht fröhlich, sondern erfreu dich an deiner Jugend, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr machen kannst, ohne dass danach der Rücken schmerzt, ohne dass die Knochen danach wehtun. Erfreue dich an deiner Jugend, aber sei dir bewusst, wofür du lebst, denn Gott wird über allem ein Urteil sprechen. Und sei dir immer klar, dass das Leben mehr ist als das, was die Welt dir bieten möchte. Amen.